Mein Name ist Martina Grohm. Ich werde Ihnen jetzt zeigen, welche Neuigkeiten es rund um Office 365 geben wird in der neuen Version. Ich selber bin MVP für Office 365, beschäftige mich seit einigen Jahren schon mit dem Produkt und werde Ihnen heute in einer Demo einen kurzen Überblick geben, was es eben Neues gibt in der neuen Version. Was ganz interessant ist und was auch für mich so ein bisschen ein Change ist, ist, der Produktname wird sich nicht ändern. Ich denke mir jetzt immer, wie sage ich das, Office 365 for Next oder Office 365 alte Version und neue Version. Wir bleiben einfach vom Namen her bei Office 365. Von den Themen her, die wir uns heute anschauen, ist einfach, ich zeige Ihnen einen kurzen Überblick, welche Produkte sind in Office 365 enthalten. Es ist ja kein Produkt, es ist ein Service. Dann schauen wir uns kurz einmal an live die Administrationskonsole, welche Neuigkeiten es hier gibt. Was ich Ihnen weniger zeigen werde, ist so, wie es ausschaut im Rahmen von SharePoint und in Lync und so weiter, weil es ja am Nachmittag dazu dann auch eigene Sessions gibt und wir mit den Kollegen uns dahingehend abgestimmt haben. Und der letzte Punkt, den ich Ihnen auch noch zeige, ist eben der Bereich rund um Security und Privacy. Also wenn Sie hier Fragen haben zum Datenschutz oder wie das denn jetzt ist mit der gesetzlichen Grundlage, dann können wir das zum Abschluss auch noch diskutieren. Ich habe relativ wenig Zeit mit einer Dreiviertelstunde. Sie haben das vielleicht gemerkt. Ich habe wirklich geschaut, dass ich ganz schnell am Aufbau bin. Grundsätzlich, wenn wir uns Office 365 einmal anschauen, gibt es hier, wenn ich es aus einer Unternehmensstrategie betrachte, einfach mehrere Ansatzweisen. Und einer der Punkte ist, und einer der Hauptpunkte ist eigentlich auch, Office 365 ist kein Produkt, es ist ein Service. Das bedeutet, es besteht einfach aus verschiedenen Produkten von Microsoft, die ich auf monatlicher Basis oder über Enterprise Agreement auf Vertragsbasis einfach beziehen kann. Ich habe hier die Möglichkeit, und das sehen wir auch in verschiedenen Trends, es geht der Trend immer stärker dazu, dass man zum Beispiel seine E-Mail-Services auch auslagert. Es gibt da Berechnungen, diese Zahlen sind nicht von mir, die sind jetzt auch nicht von Microsoft, die sind aus einer aktuellen Gartner-Studie, aus der sich einfach ergeben hat, dass 50% aller Unternehmen im Enterprise-Umfeld bis 2016 ihre E-Mail-Services über einen Public-Dienst auch abwickeln werden. Warum ist das dann so eklatant? Das liegt einfach daran, ein Mail-Server ist jetzt kein Rocket Science. Das ist jetzt nichts, was ich unbedingt im Haus betrachten muss. Das kann ich auch auslagern. Das kann auch ein größerer Dienstleister für mich machen. Der zweite große Grund, der auch bei Unternehmen immer wieder reinkommt, ist der ökologische Footprint. Das heißt einfach, ich möchte auch Energiekosten reduzieren. Ich möchte einfach Tätigkeiten im Unternehmen reduzieren. Ich möchte vielleicht etwas grüner werden. Ja. Es gibt eine Gemeinde in Österreich, die möchte zum Beispiel die grünste Gemeinde Österreichs werden. Die möchte einfach CO2-neutral werden und so weiter. Durch die Nutzung von einem Service, dass sich einfach mehrere Benutzer teilen, bekomme ich hier auch ein bisschen an gemeinsameren Gedanken hin und kann auch Energie- und Stromkosten senken. Ganz interessant ist auch dabei, es gibt eine Studie, die besagt, dass fangen wir mal anders an, wer weiß, wie viel Ihnen Ihr Rechenzentrum an Stromkosten kostet? Okay, die Rate sind 80-20. Also 20% der CIOs in Unternehmen wissen wirklich, was an Stromkosten für ein Rechenzentrum ausgegeben wird. Und das ist aber teilweise nicht unbeträchtlich. Es ist nicht mehr so, dass wir in einer Zeit sind, wo wir sagen, Strom kommt aus der Steckdose und Milch kommt aus dem Packel, sondern es ist durchaus auch ein Kostenfaktor, den ich hier mit einrechnen müsste. Von den Herausforderungen, die ich habe in der IT, bedeutet das einfach in einem Service, ich möchte einfach, dass meine User von überall mit jedem Device, unabhängig davon, wie sie arbeiten, erreichbar sind. Dass sie einfach von verschiedenen Devices, ist es ein Android, ist es ein iPhone, ein iPad, ist es ein Windows Surface, ist es ein Notebook, einfach immer online sind. Sie wissen ja, der Trend heute geht zum zweiten und zum dritten Notebook und ich als User erwarte mir einfach, dass ich meine E-Mails dann auch dort immer zur Verfügung habe. Das heißt einmal, das ist sehr, sehr wichtig. Der zweite Teil, Das ist für Unternehmen ganz interessant, die auch mit Externen zusammenarbeiten. Ist einfach der Zugriff von überall, dass ich auch mit Externen in einem Extranet, mit Consultants, mit Lieferanten, mit Kunden mich austauschen kann und die nicht unbedingt in meine IT-Infrastruktur reinziehen muss. Also auch das ist einer der Punkte, die von den Anforderungen dazu passen. Der dritte Punkt ist, wir wollen, IT ist komplex. Ja, es ist nicht schwierig, aber es ist komplex, es ist ein großes Thema. Man muss sich darum kümmern und in dem Zusammenhang muss man dann auch schauen, dass man vielleicht Standarddienste aus dem Unternehmen rausnimmt und damit auch Komplexität ein bisschen aus der IT-Landschaft rausnimmt. Ein IT-Mitarbeiter soll sich einfach um Fortschritt, um Innovation, um neue IT-Projekte kümmern können und dazu auch die Zeit haben und sich nicht um die Systemerhaltung von einem Mail-Server oder von solchen Strukturen dann kümmern müssen. Und im letzten Teil ist, wenn ihr ein Problem habt, möchte ich relativ schnell Hilfe haben. Bei Office 365 ist es so, dass IT-Administratoren einen 24/7 Support haben, in ihrer Sprache zu jeder Tag- und Nachtzeit. Natürlich können sie mit den Support-Mitarbeitern auch Englisch reden, aber grundsätzlich bekommen sie einfach diesen Support sehr, sehr rasch und sehr unkompliziert. Und das ist natürlich auch ein Kostenfaktor. Ich möchte einfach einen Nutzen aus dem Service beziehen. Wenn man es Office 365 betrachten, Office 365 ist ja, wie gesagt, kein Produkt, ist ja nur ein Service. Dieses nur Service besteht aus Exchange Online, basierend auf der Version Exchange Server 2013, also der neuen aktuellen Version, SharePoint Online, basierend auf SharePoint 2013 und Lync Online. Was jetzt neu dazu kommt an neuen Produkten, ist Office Professional Plus. Das war auch bisher im Service schon enthalten, abhängig von ihrer Lizenzierungsvariante. Ganz neu dazu kommen eben auch die Möglichkeit, dass Sie Project Online dazu verwenden im Rahmen dieses Services. Wenn Sie also einen Project Server brauchen, könnten Sie das auch über Office 365 abdecken. Und was auch noch dazu kommt, ist Visio Pro für Office 365. Das heißt, ich kann mir auch die Visio-Lizenzen im Rahmen meiner Office 365 Subscription einfach beziehen und die dann dazu nehmen. Ja, das ist einmal der kurze Überblick. Und jetzt gehen wir schon in die Demo rein, wo ich Ihnen einmal kurz zeigen möchte, wie das ausschaut. Dazu bin ich hier bereits angemeldet im Browser. Sie sehen, ich verwende jetzt auch nicht den Internet Explorer, sondern ich bin im Firefox angemeldet. Das ist schon einmal eines der Kernthemen. Office 365 funktioniert in jedem modernen Browser. Sie können es einfach in jedem modernen Browser verwenden. Das bedeutet auch, wenn ich ein Device habe, das vielleicht nicht Windows installiert hat, Sie können auch mit Google Chrome, Sie können auch mit Safari das Service verwenden. Und Sie können auch die Office Web Apps mit diesen Browsern verwenden und das hier eintragen. Wenn ich es mir jetzt anschaue, das ist die neue Administrationsoberfläche. Sie haben hier einfach die Möglichkeit, dass Sie einsteigen in ein Dashboard und an dem Dashboard sehen Sie sofort die für Sie am relevantesten oder am häufigsten auftretenden Dinge. Das heißt, Sie sehen sofort, wie ist der Status meines Services. Gibt es gerade einen Ausfall? Ist gerade irgendwas in Maintenance oder ist da irgendwas drinnen? Was ich aber auch sehe, und das war ein großer Wunsch von vielen Kunden, ich sehe ein Service Overview. Viele sagen, jetzt verwende ich zwar Office 365 und habe das lizenziert, ich habe 1000 User da drinnen und ich weiß nicht einmal, verwenden die das? Haben die überhaupt Zugriff, greifen die überhaupt auf ihre Mails zu, verwenden sie das? Wir sagen immer, Office 365 ist super flexibel, sie nehmen die Lizenzen, die sie brauchen. Und dann sagen die Administratoren, die das Service verwalten, sagen einfach, ja, jetzt habe ich 1000 User genommen, aber ich weiß noch immer nicht, verwenden es 1800 oder 700. Wie kriege ich diese Flexibilität auch wirklich raus aus dem Service? Und hier sehen Sie dann einfach, welche Daten verwendet werden, also inaktive Mail-Users. Was auch neu ist, Sie sehen auch hier rechts unten wann sind neue Wartungen geplant? Etwas, was im Großkundensegment sehr relevant ist, weil die einfach sagen, okay, Microsoft nimmt mir das Patchen und das Updaten und die Migration meiner Software zwar ab, aber ich muss mich als Unternehmen dem auch anpassen können. Ich muss ja auch schauen, dass wir supported sind. Und auch hier sehen Sie einfach, welche Wartungsarbeiten sind an den Diensten geplant und welche kommen dann einfach in nächster Zukunft dazu. Was Sie auch gesehen haben, ist, Sie haben hier eine Leiste, eine Navigationsleiste, die bleibt immer die gleiche. Das war auch einer der Kritikpunkte am alten Service. Oh, wenn ich auf die Team-Webseite klicke, komme ich nie mehr zurück zu meinen E-Mails. Das ist auch so eine Änderung, die Sie hier oben dann eben haben, dass Sie umsteigen können zwischen Outlook, zwischen Kalender, zwischen Ihren Kontakten, die wir jetzt People nennen, so wie sie auch in Windows 8 oder am Windows Phone heißen. Dann den Newsfeed, ich habe SkyDrive dort, ich komme sofort auf mein Portal. Was Sie hier noch drinnen haben, wenn Sie das Service kennen, Sie können hier Ihre Benutzer verwalten. Was man hier zum Beispiel auch sieht, ich habe einen, war der Exchange Track vor mir oder noch? Der kommt erst, okay. Sie haben hier die Möglichkeit, dass Sie zum Beispiel auch sehen, welche User sind. Und ich verwalte auch User in einem Szenario, wo ich noch einen Exchange-Server bei mir habe, verwalte ich die on-premise und dann teile der User in der Cloud. In diesem Dashboard sehe ich das ja sofort. Nachdem das jetzt bei mir eine Demo ist, sind das alles Cloud-User. Aber wenn da ein User noch an einem Exchange-Server bei Ihnen wäre, würde da auch stehen, dass der on-premise ist. Was Sie hier dann auch noch drinnen haben, Sie haben die Domainverwaltung, da hat sich nicht viel getan zum Vorservice, da sehen Sie einfach die Domains, die eingebunden sind und hier im nächsten Bereich können Sie eben das Service auch konfigurieren. Das ist auch eine Neuigkeit, die wir hier drinnen haben im Exchange-Bereich, dass Sie eben die Dienste FOPE, Forefront Online Protection for Exchange, ist Teil von Office 365 Exchange Online. Damit meine ich ein Antivirus- und Anti-Spam-Service, der Ihnen einen 100%igen Virenschutz auf E-Mail-Basis garantiert und einen 98%igen Spam-Schutz. Das ist Teil des Services und das können Sie auch direkt hier in der Admin-Konsole auch sofort konfigurieren und damit mit aufnehmen. Dann haben Sie hier auch solche Dinge wie den Mailflow. Mailflow-Szenario bedeutet zum Beispiel, wenn ich eine Hybrid-Lösung habe, dass ich sage, ich möchte meine Mails zuerst gescannt haben gegen Viren und gegen Spam und dann werden sie aufgeteilt. Dann kommt der Teil der Cloud-User zu Exchange Online und der andere Teil, der On-Premise-User, wird dann eben über den Mailflow an den On-Premise-Mail-Server weitergeleitet. Was Sie hier dann auch drinnen sehen, die Konfiguration von Ihren SharePoint-Seiten, von Lync Online, also wenn wir uns das kurz anschauen, dass Sie dann auch hier dann umsteigen können. Jetzt habe ich wahrscheinlich so viel, nein, gar nicht, ich habe gedacht, ich habe jetzt schon ein Timeout, weil ich so viel geredet habe. Dann können Sie hier Ihre Site-Collections einfach bearbeiten, beziehungsweise hier haben Sie die Administration von Lync Online. Eine Neuigkeit, die mir persönlich ein bisschen wehtut, der erste Eindruck heißt Lync Voice mit Lync to Phone. Das ist ein Service, das ist verfügbar. Sie können Lync auch mit Voice verwenden. Ist eine super Sache, wenn Sie in England oder in den USA leben. Ja, dort ist der Service nämlich im Moment verfügbar. Weitere Carrier werden dazukommen, aber derzeit ist es eben gestartet in UK und in USA. Im nächsten Bereich können Sie hier unten Conferencing anbieten. Das ist ein typisches Szenario für sehr große Unternehmen mit vielen Standorten, die vielleicht sagen, ich mache meine Webkonferenzen über Lync und ich möchte aber auch den Mitarbeitern die Möglichkeit haben, sich über Telefon in eine Konferenz einzuwählen. Dann können Sie einen Conferencing-Anbieter einbinden in Lync Online und dann haben Ihre Mitarbeiter oder die Teilnehmer an den Konferenzen auch die Möglichkeit, sich zu einem Service hinzuzuverbinden. Und was Sie hier noch weitermachen bei den Organisationseinträgen, da können Sie einfach festlegen, erlaube ich eine Federation, eine Föderation heißt es auf Deutsch, eine Föderation mit anderen Unternehmen, Das bedeutet, wenn Sie zum Beispiel mit Ihrem Lynx sich verbinden wollen, mit dem Kunden, mit dem Lieferanten, mit Microsoft, dann können Sie das Service so konfigurieren, dass Sie eben eine Federation-Möglichkeit haben und sehen dann quasi in Ihren Lynx-Kontakten dann auch andere Mitarbeiter. Im nächsten Bereich User Software ist auch eine Neuigkeit. Im alten Service war das so, ich bekomme die Software-Lizenzen so, wie ich sie lizenziert habe. Wenn ich E3 lizenziert habe, hat jeder User in seinem Portal die Möglichkeit gehabt, sich Office zu laden. Jetzt haben natürlich viele Administratoren gesagt, ich möchte jetzt nicht, dass jeder in meinem Unternehmen anfängt, sich 780 Megabyte Office zu laden. Ja? Diese Möglichkeit können Sie den Usern jetzt wegnehmen, indem Sie das hier einfach dementsprechend konfigurieren. Sie machen nach wie vor Ihr gewohntes Rollout vom Office und die User können sich die Software dann auch gar nicht im Unternehmen dann downloaden. Also ist auch eine Neuigkeit, die es hier eben dann gibt. Genauso häufige Frage, wie kann ich überhaupt ein Rollout von Office machen? Also eben das manuelle Deployen von der Software. Und was auch neu ist und was auch neu dazukommt, ich habe gehört, der Herr Edelbach hat schon erzählt, mit Office, bei Office 365 passiert ja die Lizenzierung per User. Das heißt, wenn Sie lizenziert sind mit einem Plan, wo das Office Professional Plus mitlizenziert ist, haben Sie das Recht, das Office auf bis zu 5 Geräten zu installieren. Und wenn Sie jetzt, nehmen wir mal an, Sie haben zu Hause ein Apple stehen und in der Firma einen Windows-Rechner, dann können Sie auch, und das wird neu dazukommen, Office 2011 für Mac über diese Subscription lizenzieren und die auch mit dazu nehmen. Sie sehen hier in meiner Preview, ist der Lynx-Client für den Mac schon drinnen und es wird in weiterer Folge wird eben auch das Office 2011 hier dazukommen. Kennwörter. Der nächste häufige Schritt ist jetzt schon im Service drinnen, ist, viele Administratoren haben gesagt, ich kann das nicht zumuten, dass meine armen User alle 90 Tage das Kennwort ändern müssen. Und noch dazu muss es secure sein. Auch diese Möglichkeit haben Sie jetzt, Sie können einfach einstellen, die Änderungsfrequenz von Ihren Kennwörtern. Damit können Sie es anpassen, wie Sie es im Unternehmen machen, oder Sie können es einfach dementsprechend variabel gestalten. Das ist immer eine Neuigkeit, die Sie hier drinnen haben. Und beim Schutz, Sie können natürlich auch Einschränkungen geben, Sie haben DLP Protection, Sie können auch Information Rights Services mit Office 365 einfach in Zukunft verwenden und das einfach mit rein konfigurieren. Wenn ich dann hier weiter nach links gehe, das ist eben der Überblick über den aktuellen Status des Services. Das ist nicht anders, wie wir es jetzt schon gewohnt sind, also das ist einfach ein Serviceüberblick. Wenn ein User anruft und sagt, irgendwas stimmt nicht, was ist los, kann ich mal da reinschauen und mir das anschauen. Und im nächsten Punkt, und das ist sehr, sehr stark ausgebaut worden in der jetzigen Version, ich habe viele Reports. Ja? Administratoren haben sich einfach gewünscht, ich möchte einfach sehen, wie ist der Status meiner Organisation, wer verwendet die Mails, wie viel werden sie verwendet, wann haben sich die User das letzte Mal angemeldet. Also das sind einfach so Dinge, die hier drinnen sind. Was da auch ganz interessant ist, ist zum Beispiel das Deleted User. Wir haben jetzt, also einer der häufigen Serviceanfragen war der, sie haben einen User gelöscht im Portal und dann war der weg, inklusive Mailbox. In Office 365 war es aber so, dass wir immer gesagt haben, sie können die User bis zu 30 Tage ja wieder herstellen. Das konnten sie, aber sie mussten einen Service-Request aufmachen mit Microsoft Support. Dann haben viele gesagt, das will ich nicht. Ja? Ich möchte das selber können. Warum? Es dauert einfach, es ist kürzer, wenn ich das selber machen kann. Sie haben jetzt die Möglichkeit, über User Soft Delete gelöschte User einfach wieder herzustellen. Ja, das ist eine Funktionalität, wo Sie innerhalb von 30 Tagen diese User wirklich aus dem Papierkorb quasi wieder zurückholen können und die dann auch sofort wieder verfügbar haben. Und hier, das schaut jetzt bei mir ein bisschen mager aus, ja. Hier ist der Support-Bereich. Warum schaut das bei mir mager aus? Ich darf derzeit, weil es eine Preview ist, die ich Ihnen hier zeige, ich kann keinen Support-Case aufmachen. Warum? Es ist eine Preview-Version, sie ist noch nicht live und damit gibt es eben derzeit für mich die Möglichkeit, noch nicht einen Service-Request aufzumachen. Aber genau in dem Bereich werden Sie dann auch die Möglichkeit haben, dass Sie neue Service-Requests aufmachen. Wenn ich mir das hier von der Admin-Konsole dann weiter anschaue, oben in der Navigationsbar, haben Sie eben die Möglichkeit gehabt, ich habe das jetzt aufgeklappt, im Menü sehen Sie eben den Punkt, den wir jetzt durchgegangen sind, ist Office 365 Preview und hier hätten Sie auch die Möglichkeit, in die Exchange-Administration einzusteigen, in die Lync-Administration und in die SharePoint-Administration, wo Sie eben die Dienste und die Services herzeigen wollen. Ich möchte jetzt meinen Kollegen auch nicht zu weit vorgreifen, aber was ich Ihnen zeigen möchte, ist einmal die Exchange-Administration. Das war etwas, was mich persönlich auch ein bisschen überrascht hat, wo ich das erste Mal gesehen habe, nämlich wirklich live im Service. Hallo. Wenn es dann einmal herkommt, das Exchange Management Board schaut genauso aus, wie ich es auf einem Exchange 2013 Server in der Administration habe. Das heißt, das ist browserbasierend und ich kann es eben im Browser dann auch editieren. Hier sehen Sie das. Das ist das Exchange Admin Center. Sie werden sehen, diese Admin-Konsole sehen Sie dann in der Exchange Session auch noch. Der riesengroße Unterschied an einem Exchange-Server, der bei Ihnen installiert ist und Exchange Online ist der, dass genau ein Link fehlt, nämlich der für die hybride Konfiguration. Der wäre ganz links unten, da ist ein Hybrid-Wizard, mit dem Sie einfach automatisch eine Verknüpfung zu Ihrem Exchange Online Service herstellen können. Und der ist im On-Premise-Service drinnen und damit können Sie das durchmachen. Also die Administration ist auch ähnlich, egal ob der Server jetzt bei mir steht, bei mir im Rechenzentrum steht oder ob ich den Server auf Exchange Online verwalte. Solche Tätigkeiten habe ich drinnen. Was vielleicht noch manchen auffallen wird, das überlasse ich aber tatsächlich meinem Exchange-Kollegen, Sie sehen auch den Link, Public Folder auf der linken Seite. Bisher war es so, dass in Office 365 keine Public Folder verfügbar sind. Die sind jetzt auch drinnen mit der neuen Version. Ja, haben Sie auch Public Folder im Service drinnen und können die eben dann anschauen. Was wir hier in der... Gibt es Fragen? Das war keine Frage. Ja? 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 Ich zeige dann die Hybrid-Varianten noch her. Die kommen dann in den Slides noch, dann zeige ich Ihnen das her, wie das eben funktioniert. Ja? Die Frage war, wenn ein Mitarbeiter aus dem Unternehmen ausscheidet, habe ich dann die Möglichkeit, diese Mailbox auch lokal zu sichern? Die Antwort ist ja, aber nicht, dass Sie da ins Service gehen und sagen, ich mache jetzt eine OST-Datei. Entweder Sie machen das über ein Tool oder Sie verbinden die Mailbox. Ein häufiger Anwendungsfall ist auch, vor allem von größeren Unternehmen, die schalten diese Mailbox dann um in eine Kiosk-Lizenz. Die kostet weniger, damit fällt die Lizenz automatisch over quota, weil im Kiosk-Bereich haben Sie statt 25 GB nur 1 GB drinnen und die behalten dann die Mailbox auch für den Zeitraum in der Cloud. Aber die Möglichkeit haben Sie. Das ist genauso, eine häufige Frage ist oft, habe ich auch die Möglichkeit, wieder alles auf On-Premise zu machen? Auch das ist möglich, weil es ist eine ganz normale Migration. Ja, und dann migrieren Sie halt aus der Cloud wieder auf ein On-Premise-System. Archivieren. Die Frage war, wie ist es mit der Archivierung von E-Mails? Sie haben die Möglichkeit, in Exchange Online zusätzlich Exchange Online Archiv zu verwenden. Abhängig davon, welche Lizenzierungsvariante Sie haben, teilen Sie entweder Ihre 25 Gig Mailbox auf und sagen 5 Gigabyte ist Mailbox und 20 ist Online-Archiv. Oder wenn Sie einen größeren Plan lizenziert haben, haben Sie 25 Gigabyte Mailbox und ein unlimitiertes E-Mail-Archiv. Und das können Sie einstellen, wie Sie es haben wollen. Ja? Die anderen Service-Administrationen, bei Lync habe ich es Ihnen schon kurz gesagt, bei SharePoint gibt es eben dann noch einen Vortrag dazu, wo Sie eben auch SharePoint von der Administration sehen. Wenn ich es mir hier jetzt anschaue, wenn ich jetzt einmal umsteige auf die User-Sicht und die gehen in meine Outlook-Web-App rein, dann sehe ich einfach, dass ich mit Outlook 2013 ist die Web-App einfach sehr stark schon so zentriert, dass ich sie sehr leicht mit dem Finger bedienen kann. Ja? Ich kann die auf einem Tablet-Device genauso bedienen und ich kann dort dann auch E-Mails versenden. Von der Funktionalität hat sich natürlich nichts geändert. Ja? Ich kann natürlich mit der rechten Maustaste im Browser das auch machen. Neu ist, wenn ich einen aktuellen Browser habe und Exchange 2013 verwende, dann kann ich Outlook Web App auch offline verwenden. Ja? Ich kann quasi im Browser mir einen aktuellen Snapshot meiner Mailbox ziehen und könnte dann auch offline, also ohne Netzwerk im Browser arbeiten. Das würde ich dann hier einstellen. Ja? Dass ich dann hier die Möglichkeit habe, eben sagen, offline zu arbeiten. Das ist abhängig auch davon, was für einen Browser Sie haben. Ich muss eben HTML5-fähig sein. Was Sie noch drinnen haben, ist, das zeige ich relativ gern hier, das war immer Friemelei mit den URLs. Sie haben hier auch die Möglichkeit, ich habe relativ viel über Tablet-Devices geredet und über mobile Devices. Wenn jetzt Ihre Outlook Web App erkennt, dass Sie mit einem Tablet daherkommen, mit einem Microsoft Surface, mit einem Device, das einfach mobil ist, dann schaltet Ihnen die Web App automatisch in diesen View um. Dieser View hat den Vorteil, er ist noch einfacher mit dem Finger zu bedienen. Und Sie hätten hier sogar die Möglichkeit, dass Sie es quasi in eine Windows 8 ähnliche Benutzeroberfläche, weil dieses Wort mit M sagen wir ja nicht mehr, auch umschalten können und dann einfach mit den Fingern bedienen können. Auch diese Möglichkeit haben Sie hier dann einfach drinnen. Das wäre jetzt die Tablet-Ansicht. Was ich aber machen kann, wem sagt Oma noch was? Oma, Outlook Mobile Access. Ja? Das heißt, wenn ich mit meinem Handy auf Office 365 oder auf die Office Web App ransurfe, dann bekomme ich einen optimierten View für eben ein mobiles Device. Und auch hier habe ich dann wieder die Möglichkeit, dass ich das einfach umschalte. Also so sind einfach die Neuigkeiten, die ich hier dann drinnen habe. Was wir noch zeigen wollen oder was ich Ihnen noch zeigen möchte, ist aus der Seite SharePoint. Ja, was macht da plötzlich der Link mit SkyDrive? Wir haben hier ein Produkt drinnen, das nennt sich jetzt SkyDrive Pro. Mit SkyDrive Pro haben Sie die Möglichkeit, Inhalte von Ihrem SharePoint Online auch offline mitzunehmen. Das bedeutet, ich habe hier einfach Dateien, die kann ich synken, die werden bei mir gesynkt. Wir haben das zum Beispiel in der Vorbereitung auf den heutigen Tag so gemacht. Die Frau Biewecker hat ihr SkyDrive freigegeben. Wir haben alle unsere Präsentationen dorthin geladen und wir haben einfach einen Platz, wo wir das teilen können. Der Vorteil an SkyDrive Pro ist, es gilt die gleiche SLA, die für Office 365 gilt. Es ist nicht zu verwechseln mit dem SkyDrive Service, dass ich ja auch gratis mit 7 GB haben kann, sondern es ist wirklich ein Office 365 Dienst, der hier drinnen ist. Und wenn ich mir das anschaue, zum Beispiel hier in meinem Browser, dann habe ich hier das SkyDrive Pro genauso eingerichtet als eigenes Laufwerk und ich sehe das einfach in meinem Windows Explorer drinnen. Und ich habe dann hier, wenn ich mir das anschaue, habe die Möglichkeit, dass ich eben sehe, das sind meine Files und das sind eben Dateien, die ich mit anderen teile, ja, über SkyDrive Pro. Ist auch ein großer Vorteil, den ich hier dann drinnen haben kann. Und ich habe es einfach im Explorer, wenn Sie das gewohnt sind. Möglichkeit, die ich hier dann eben noch drinnen habe, wenn ich mir so einen Ordner anschaue, dann sehe ich einfach die Dokumente Und eines, was ich immer ganz gern herzeige, was eben neu dazukommen ist, ist, ich hätte dann hier die Möglichkeit, über Drag and Drop einfach von meinem lokalen Exchange, von meinem lokalen Windows Explorer Dateien direkt in SkyDrive Pro reinzuladen, in SharePoint, und kann mit Drag and Drop einfach Dateien hin und her ziehen. War auch etwas, was sich viele Kunden einfach gewünscht haben. Das sind so der Ausblick einmal, was ich drinnen habe. Die Möglichkeit, die ich hier auch noch drinnen habe, wenn ich hier zum Beispiel eine Präsentation habe und ich möchte jetzt teilen. Sie wissen ja, wir sind alle social und wir folgen Personen und anderen Leuten. Dann habe ich hier auch die Möglichkeit, dass ich zum Beispiel sagen kann, beim Testdokument, ich sehe eine Vorschau des Dokuments, ich kann das Dokument editieren, ich kann es teilen, und teilen kann ich das dann auch mit Externen. Da geht es wieder um die Zusammenarbeit, ich gehe dann hier auf den Teilen-Link, sage Share und dann geht der Dialog auf und damit kann ich einfach dann externe Mitarbeiter oder Lieferanten, Kunden einbinden und mit denen auch Dokumente teilen. Was ich noch machen kann hier mit den Dokumenten ist, ich kann dem Dokument auch folgen. Ja? Folgen durch ein Dokument in der Hinsicht, dass, wenn es Neuigkeiten zu dem Dokument bekommen, dann habe ich das auch bei mir. Also diese Neuigkeiten finde ich dann auch bei mir. Also diese Tätigkeiten habe ich dann drinnen. Wenn wir jetzt kurz zurückgehen, weil ich bin, glaube ich, schon knapp vom Ende. Moment nur, muss wieder umschalten. Das waren jetzt meine Backup-Slides, falls die Cloud nicht funktioniert hat. Den nächsten Teil, den wir jetzt herzeigen, ist einfach den Bereich Security und Privacy. Es gibt sehr viele Fragen. Es gibt immer wieder Diskussionen, ist der Service überhaupt sicher? Wenn ich jetzt zu Microsoft gehe, wer liest dann alle meine Mails, wer hat Zugriff auf meine Daten, welche Dinge kann ich da reinnehmen? Grundsätzlich ist es so, wenn wir es einmal von oben nach unten durchgehen, ich habe einen Datenschutz, das heißt, Microsoft garantiert Ihnen einfach diese Daten, die bei Ihnen abgelegt werden in Ihrem Abonnement. Auf die wird nicht zugegriffen, die werden nicht verwendet, um irgendwelche Werbungen zu schalten. Ja, dass sie irgendwie ausgewertet werden und man dann sagt, ah, die Frau Grom, die interessiert sich für Tauchen, der schickt jetzt Werbungen zu Tauchparadiesen zum Beispiel. Ja. Also solche Dienste werden da einfach nicht verwendet. Sie haben natürlich das Recht auf Datenlöschung und Datenrückgabe. Wenn Sie jetzt als Kunde sagen, ich will nicht mehr, ich steige jetzt aus, dann werden auch diese Daten gelöscht. Es ist ganz interessant, ein Rechenzentrum von Microsoft, die Hardware wird tatsächlich auch physisch vernichtet. Also da wird nichts irgendwas restored, auf eBay verkauft oder irgendwelche Platten tauchen dann auf. Die Daten werden auch wirklich physisch vernichtet. Was ich auch drinnen habe, ist, ich habe eine Transparenz. Es gibt einen relativ klaren Kommunikationsweg. Ich weiß, wo meine Daten liegen. Ich kann einen Audit-Report abfragen. Ich kann einfach sicher sein, wo die Daten auch verwaltet werden. Und um das Ganze auch abzusichern, weil Sie können ja sagen, Sie sind ein Hersteller, Sie können mal viel erzählen, es gibt einfach Zertifizierungen, die sind für jeden gleich und diese Zertifizierungen hat Microsoft einfach erfüllt. Also Sie haben einfach eine ISO 27001 Zertifizierung drinnen, es gibt FISMA, es gibt SAS 70, es gibt auch die EU Model Clauses, das heißt, Sie können auch das europäische Datenschutzrecht auf Ihren Vertrag anwenden. Und dann gilt auch dieses Recht für Ihren Vertrag. Wie war die Frage? Der Server steht nicht in Amerika. Guter Punkt, dann sind wir gleich bei der nächsten Folie. Die Daten eines europäischen Kunden stehen auch in einem europäischen Rechenzentrum. Microsoft teilt die Welt in drei Bereiche. Auf der einen Seite habe ich den amerikanischen Raum, dann habe ich den europäischen Raum und im rechten Bereich habe ich eben Asia Pacific. Wenn Sie als österreichischer Kunde Office 365 erwerben und verwenden, dann liegen Ihre Daten entweder in Amsterdam oder in Dublin. oder Teil in Amsterdam und ein Teil in Dublin, je nachdem, wie sie aufgeteilt sind. Aber sie liegen in Europa, sie liegen nicht in den USA. Die Rechtsgrundlagen, also die Frage war jetzt die Auskunftserteilung der Behörden, so wie ich gesagt habe, sie haben die EU Model Clauses, das ist das europäische Datenschutzgesetz, das können sie auf ihren Vertrag anwenden. Noch eine Frage? Ja? Also die Frage ist, wo gehen die Backups hin? Die Rechenzentren sind georedundant ausgelegt, also auch die Backups sind dann im europäischen Bereich. Ja. Durch die georedundante Auslegung kriegen Sie auch die Verfügbarkeit hin. Sie haben eine garantierte 99,9%ige Verfügbarkeit auf dem Service. Ja. Und Sie haben eben auch eine sehr starke Investition in das Service rein. Gibt es noch Fragen? Ja? Ja? Die Frage war, was ist, wenn ich ein multinationaler Konzern bin mit Destinationen weltweit? Die Antwort ist, es kommt darauf an, wie Sie das Design der Lösung machen. Ja? Viele Unternehmen, die sagen, mein Headquarter sitzt in Europa, ich habe die meisten User in Europa, ich habe Destinationen in USA und vielleicht in Asien und ich möchte alle in einem Tenant, in einer Subscription haben. Die legen dann den Tenant in Europa an, was bedeutet, dass sich der User aus USA ins europäische Datenzentrum verbindet. Dann gibt es auch Konstellationen bei sehr großen Unternehmen, die sagen, ich möchte aber, dass meine amerikanische Tochter macht, was sie will. Ja? Ich mache in Europa das und die sollen ihren eigenen Tenant machen. Auch die Möglichkeit haben sie. Dann liegt eben der amerikanische Tenant, also das amerikanische Office 365 Abo, in USA und das europäische liegt in Europa. Noch eine Frage haben Sie gehabt. Kommt gleich ein Slide. Ja. Ich habe die Frage nicht wiederholt. Die Frage war, ist es auch möglich, BitLocker verschlüsselte VHDX-Dateien auf Office 365 zu lagern? Ich gebe die Frage zurück, das ist aus meiner Sicht ein Anwendungsfall für Windows Azure, weil VHDX-Services auch eigentlich Services sind, die ich unter Windows Azure betreiben sollte und die nicht auf SharePoint dann ablege. Das wäre jetzt meine Antwort, ja. Bitte Windows Azure, gibt es eine 90-Tage-Subscription, kann man kostenlos testen und das dann bitte dort machen. Gibt es noch eine Frage? Ja, Migration, gell? Ich zeige Ihnen, die Frage war, was ist die Versionsnummer von Office 365? Ich zeige Ihnen die in Kürze verfügbare Version. Wenn Sie wissen wollen, wann die verfügbar ist, dann fragen Sie bitte den Produktmanager.
Im ersten Quartal. Also es kann noch.
Das zeige ich Ihnen dann noch her. Ja? Kurzer Punkt noch. Das sind eben die vier Kernthemen, die ich in Bezug auf Office 365, auch wenn ich Sicherheitsfragen habe, einfach lösen muss. Ja? Ich kann jetzt nicht sagen, Office 365 ist ein Public Cloud-Dienst, ist für jedes Unternehmen etwas. Ich würde Sie nur bitten, wenn Sie eine Sicherheitsüberprüfung machen, dann machen Sie es bitte sachlich nach diesen vier Themen geteilt. Ja? Und ich würde Sie auch bitten, wenn Sie einen lokalen Hoster verwenden, machen Sie selbige Sicherheitsüberprüfung bitte auch für Ihren lokalen Hoster. Dann haben Sie ein faires Bild und können das vergleichen. Und dann hat man auch Daten, die man hier reinnehmen kann. zum Update, wie das eben passieren wird, wenn Sie das Service vorher schon gekannt haben. Es ändern sich jetzt die Update-Zyklen. Das heißt, es wird jetzt nicht mehr so die große Version geben. Jetzt haben wir Office 365, die nächste Version hast dann Office 366, irgendwann einmal 377 und bla bla bla, sondern wir bleiben auf dem Namen. Es ändern sich auch die Update-Zyklen und das sehen Sie hier. Es wird weiterhin größere Updates geben, die werden aber deutlich häufiger passieren. Und was noch häufiger passiert ist, Sie werden jedes Quartal einfach Service-Updates haben. Diese Service-Updates sind angekündigt und dann sehen Sie auch, was passiert. Ein Service-Update, das wir jetzt zum Beispiel haben, ist, dass die Office-Web-Apps aktualisiert werden auf die aktuelle Version. Das ist angekündigt, ich habe Ihnen das im Portal gezeigt, da sehen Sie, wann sie abgedatet werden. Zusätzlich bekommen Sie auch noch eine E-Mail, wo Sie eben angeschrieben werden, Achtung, Ihr SharePoint Online wird dann abgedatet. Ja? Also so wird sich das in Zukunft dann gestalten. Und die nächste Frage war, das geht in Richtung Hybrid-Szenarien. Ich mache nur die Slides gleich ganz auf. Sie haben mit Office 365 die Flexibilität, dass Sie das Service so verwenden, wie es für Ihre Unternehmensgröße passt. Das heißt, Sie können auf der einen Seite Office 365 verwenden, Sie machen ein Trial auf, Sie binden eine Domain ein und Sie können E-Mailen. Das ist dann diese Cloud-Only-Lösung, wo Sie dann einfach sagen, ich verwende das Service einfach. Dann sagen größere Unternehmen, na, das möchte ich nicht. Ich möchte einfach mein Active Directory bei mir verwalten und ich möchte das synchronisieren. Dann haben Sie den mittleren Teil, wo Sie eben sagen, ich habe Active Directory, ich habe ein Windows Directory und das synchronisiere ich dann einfach mit der Cloud. Dann sind meine User synchronisiert aus dem Active Directory. Diese Synchronisierung war das größte Directory, das ich jemals synchronisiert hat, hat 89.000 Objekte gehabt. Ja, wir haben schon ein bisschen Platz. Ja, es geht schon was, ja, was Sie hier rein synchronisieren können. Der dritte Punkt ist, dann sagen aber sehr große Unternehmen, ich möchte aber meinen Usern ein sogenanntes Single Sign-On Experience bieten. Ich möchte einfach, dass der sich mit seinem Windows-Logon auch auf Office 365 anmelden kann. Und dann sind Sie in einem Hybrid-Szenario drinnen, wo Sie bei sich Active Directory Federation Services verwenden, wo Sie Azure Sync haben und wo dann die Identitäten quasi von Ihrem lokalen Active Directory gespiegelt werden in die Cloud. Und wenn wir hier noch einen Schritt weitergehen, diese drei Möglichkeiten haben Sie. Es ist jetzt auch nicht so, ich mache ja relativ viel im Education-Bereich. Viele Hochschulen haben einfach die Anforderung, dass sie Schibolett schon im Unternehmen haben und sagen, ich möchte jetzt nicht ADFS verwenden als Hybrid-Szenario. Auch diese Möglichkeit haben Sie. Sie können mit Schibolett genauso eine Synchronisierung mit Office 365 einrichten und auch hier ein Single Sign-On-Szenario quasi schaffen. Und es gibt im mittleren Block, es gibt auch ein Programm, wo Partner von Microsoft einfach auch solche Dienste anbieten und dann eben sagen, verwende unser Service. Das heißt eben, verified mit Office 365 oder so in der Art und dann können Sie das auch hier verwenden. Also diese Möglichkeiten haben Sie. Der Service ist extrem flexibel, Sie können es an Ihre Unternehmensgröße auch anpassen. Sollte die Frage kommen, ich habe 5 User-Unternehmen und möchte unbedingt Single Sign-On mit Hybrid machen, würde ich Ihnen tendenziell eher davon abraten, ja? Weil es einfach zu wenig User sind. Ja? Sind es aber ein größeres Unternehmen, ist man relativ schnell in den Hybrid-Varianten dann drinnen. Wie läuft typisches Office 365-Szenario ab oder was sind zum Abschluss, was wären so die nächsten Schritte, die ich Ihnen einfach empfehlen würde, wenn Sie sich mit dem Service auseinandersetzen wollen? Es gibt ein Tech-Center, wo Sie einfach sehen können, was gibt es in Office 365. Sie können heute selber eine Preview öffnen, dann können Sie sich das live anschauen, was ich Ihnen in der Demo gezeigt habe. Sie finden auf office365.at alle aktuellen Infos. Es gibt dort auch einen Link, der ist sehr wichtig, der nennt sich Office 365 Trust Center. Da finden Sie Ihre Fragen zur Sicherheit, Verfügbarkeit einfach beantwortet und haben die hier drinnen. Ignite ist für die Techniker unter Ihnen, da sehen Sie einfach Webcasts, wo Ihnen live gezeigt wird, wie richte ich so Hybrid-Szenarien ein. Und die Eigenwerbung, ich blogge auch am Technet-Team-Blog Austria, schreibe immer wieder zu Office 365. Wenn Sie hier dann Themen haben, schauen Sie einfach ab und zu auf das Blog und dann sehen Sie auch ein paar Infos drauf. Und ganz allgemein auf Technet würde ich Ihnen auch verweisen, wenn Sie Office 365 automatisieren wollen, wenn Sie PowerShell-Skripts suchen und so weiter, ist das ein relativ guter Place to start. Fein. Ich glaube, ich habe dreiviertel Stunde gebraucht. Ja. Gibt es noch Fragen von Ihrer Seite? Ich bin den ganzen Tag noch da, ich bin jetzt auch in der Mittagspause da, ich wechsle dann rüber zu den Developern, weil wir noch zwei Developer-Sessions haben, aber wenn Sie Fragen haben, dann bitte, jetzt bin ich ein bisschen entspannter, weil ich habe mir Zeit eingehalten. Eine Frage. Der aktuelle Migrationsübergang wird so sein, dass Sie eine Info bekommen von Microsoft, dass die neuen Services zur Verfügung stehen, dass Sie umsteigen können. Dann können Sie selber im Portal sagen, okay, ich möchte jetzt umsteigen auf die neue Version. Oder Sie sagen, ich bin noch nicht so weit, ich möchte noch ein bisschen warten, dann verschieben Sie den Übergang. Es wird aber nicht mehr so sein, falls Sie von BIPOS umgestiegen sind auf Office 365, dass Sie ein richtiges Migrationsszenario haben. Die Services werden im Hintergrund ausgetauscht. Ja? Und Sie haben dann die neue Version zur Verfügung. Die Frage war, wird es auch so sein, wie es Microsoft bisher versprochen hat, dass auch das Cloud-Produkt gleichzeitig mit den On-Premise-Versionen verfügbar ist? Ich glaube, die Antwort können Sie sich selber geben, weil Sie wissen, dass die On-Premise-Server sind schon zur Verfügung und die sind auch für Volumenlizenz Kunden auch schon da. Der Service hat es nicht ganz geschafft, aber wir sind nicht wirklich weit dahinter. Ja? Die Frage war, wann wird dieser Umstieg passieren? Die Frau Piewecker hat gesagt, im Q1. Gibt es sonst noch Fragen? Ja? Bei Exchange, also die Frage ist, wie schaut es mit Backup und Restore von Exchange-Daten aus? Die Antwort ist, Sie haben normalerweise haben Sie es so konfiguriert, dass im Exchange-Dienst, Sie haben ein 14-tägiges Single-Item-Restore. Das heißt, jeder User kann sich gelöschte Objekte, egal ob er sie aus dem Papierkorb gelöscht hat oder nicht, direkt im Outlook wiederherstellen. Und Sie haben die Möglichkeit, bis zu 30 Tage diesen Zeitraum zu erweitern, diesen Single-Item-Restore. Und wenn Sie eine ganze Mailbox weggeschmissen haben, das habe ich vorher kurz gezeigt, dann können Sie die über diese User-Soft-Delete-Funktion innerhalb von 30 Tagen wiederherstellen. Wenn Sie das Service verwenden und Sie verwenden, also die Frage ist, es gibt kein richtiges Backup in Exchange Online. Die Antwort ist, wenn Sie auch Exchange Online Archiv verwenden, dann können Sie die Daten beliebig lange wiederherstellen. Aber es gibt nicht so, dass ich sage, ich möchte ein Backup-File und das wird mir jetzt ein Jahr nach, danach wiederhergestellt. Ja? Der Kunde ist verpflichtet, Daten aufzuheben. Da haben Sie eben die Möglichkeit, das würde ich Kunden empfehlen, dass eben über Exchange Online Archiv die Mailbox auf Legal Hold gesetzt wird, dann kann er nicht einmal was löschen, dann sind die ganzen Daten im Online-Archiv verfügbar. Bei SharePoint, also die Frage ist, wie schaut es aus mit einem Backup auf der SharePoint-Seite? Bei SharePoint ist es auch so, dass Sie gelöschte, nehmen wir mal an, Sie löschen Site Collection oder irgendwas, Sie haben in SharePoint selber einen Papierkorb. Dort können Sie die Daten dann auch wieder rausholen. Sie haben auch die Möglichkeit, in einer Dokumentbibliothek eine Versionierung einzustellen. Dann können Sie quasi, je nachdem, wie lange Sie das einstellen, die Daten immer wieder zurückholen. Wenn Sie eine ganze Site Collection gelöscht haben, haben Sie auch hier die Möglichkeit, die aus dem Papierkorb wieder rauszuholen. Vom Speicherplatz haben Sie pro Tenant 10 GB Storage auf der SharePoint Online-Seite. und derzeit 500 Megabyte pro lizenzierten User. Da muss ich passen, ich weiß noch nicht, ob sich diese Werte erhöhen werden mit der nächsten Version. Aber es ist relativ viel. Entschuldigung. Danke für die Antwort. Also die Frage war, egal wie viel Storage man über die Lizenz von Office 365 bekommt, es wird nicht ausreichend sein. Sie können eine Gigabyte Storage auf SharePoint-Ebene natürlich jederzeit hinzukaufen. Kostet derzeit 17 Cent oder 18, weiß nicht genau, was jetzt der Preis ist. Dann können Sie es erweitern. Das Maximallimit für SharePoint Online sind 25 Terabyte. Ja, ist ein bisschen Platz. Eine Zeit lang kommen sie, glaube ich, aus damit. Schauen wir mal, welche Dienste sie dann noch zur Verfügung hätten. Gibt es noch eine Frage? Das würde ich gerne auf dem Exchange-Teil, das können Sie nämlich konfigurieren. Ja? Genau. Ich darf das Buffet eröffnen, habe ich gerade gehört.